Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viele von uns kennen, glaube ich, noch das alte Kinderspiel, was wahrscheinlich jeder irgendwann mal gespielt hat. Meistens so auf langen Autofahrten oder Zugfahrten, wenn die Langeweile für die Kinder dann irgendwie da war und man sie irgendwie ablenken musste. Und was wird dann gespielt? Ich sehe was, was du nicht siehst. Eckart, ihr habt es auch gespielt, ne? Im Auto, immer. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst, und dann wird irgendeine Farbe genannt oder was weiß ich, das ist rund oder irgend sowas, und dann sollen die Kinder umgucken. Natürlich sollte es etwas sein, was man wirklich auch sehen kann, und das kann man dann auch noch ein kleines bisschen sich weiter sozusagen verschärfen, indem man sich etwas vorstellt. Ich denke an etwas, woran du nicht denkst, und das ist dann, und dann muss man da noch mal ein bisschen weiter gucken. Also das kann man in unterschiedlichen Varianten spielen und ist dann ja ganz gut, um Zeit auch rumzukriegen. Eine ähnliche Situation, aber jetzt nicht als Spiel, sondern tatsächlich als etwas, was für unser Leben wichtig ist, das ist, hat der Seher Johannes aufgeschrieben, und er fordert uns heute Morgen geradezu dazu heraus, zu einem Vorgang heraus, uns etwas vorzustellen, was wir nicht sehen. Was er uns aber ein Stückchen beschreibt. Und wie gesagt, es ist kein Spiel, sondern es hat etwas mit unserem Leben zu tun. Und der Johannes wünscht sich, dass auch wir entdecken, vielleicht so ein ganz klein bisschen nachvollziehen können, was er gesehen hat und was er aufschreibt. Und dass wir uns dann darauf einlassen und sozusagen auf unserer langen Lebensreise uns mitnehmen lassen, auf ein Ziel hin, auf das es zugeht, was er uns gerade aufschreibt. Was eine Perspektive gibt, was einen Blick voll Zuversicht bedeutet und eine Sichtweise der Gelassenheit in uns hervorrufen kann, in einer anstrengenden und sicherlich auch für viele einer aufregenden Zeit, in der wir gerade so leben. Doch hören Sie zunächst den Predigttext für diesen Ewigkeitssonntag, aufgeschrieben in der Offenbarung, also im letzten Buch der Bibel und dort im vorletzten Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Herr, segne an uns dieses Wort. Amen. Wer aufmerksam zugehört hat, hat vielleicht gemerkt, dass hier in diesem Bibeltext etwas vorkommt, was in unserem Kirchsaal eine Rolle mitspielt, nämlich auf dieser Seite, wenn man reinkommt in den Kirchsaal, achten Sie mal drauf, über dem Eingang zum Schwimmbad ist ein Alpha, also ein A, und ein Omega, das griechische O, auf das Kreuz aufgestellt. Das Gleiche findet man hinten auf der anderen Seite auch nochmal. Und das kommt von diesem Bibeltext her. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. vom griechischen Alphabet her, aber das nicht nur im Blick auf das Alphabet, sondern im Blick auf die Zeiten, die da sind, von Anfang bis Ende. Wir werden darauf gleich nochmal zu sprechen kommen. Als ich diese Worte bei der Vorbereitung las und über unsere ganze Situation nachdachte, die uns ja alle irgendwie beschäftigt, über die Weltlage und all die Fragen, die uns beschäftigen, dachte ich, dass wir diese Worte in einer solchen Situation noch mal ganz anders hören, als wir sie vielleicht sonst hören, wenn wir sagen, alles schick, alles prima, läuft alles gut, die Welt ist auf einem guten Weg. Da spüren wir eine große Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach all dem, was hier vorhergesagt ist. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in einer ganz anderen Art und Weise, ohne Tränen, ohne Leid, kein Geschrei, kein Virus, kein Tod und keine Traurigkeit. Das wäre es doch. Ohne Impfstoff, den wir irgendwie brauchen. Ein Leben ohne Tränen. Und zugleich hört man diese Worte doch wie eine Botschaft von einem anderen Stern, aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt. Sag mal, wo lebst du? Guck dich doch mal um. Wir sind doch Realisten. Und wir kennen unsere Welt sehr genau. Das ist doch gar nicht möglich, so werden wir sagen. Nur ungeheure Utopisten oder Idealisten oder religiöse Fanatiker, die können so etwas erwarten. Diese Welt ist nicht neu zu machen. Ungezählte Menschen haben das schon versucht und sind grandios daran gescheitert. Oft unter Blut und Tränen und mit einer Riesenkatastrophe. Wie viele haben es versucht? Weltverbesserer, die alle mit ihren Programmen nicht durchgekommen sind. An der Realität gescheitert. Und wenn wir auf die großen Probleme sehen, dann haben wir den Eindruck, dass sie sich auch in Zukunft nicht lösen lassen. Wer soll das hinkriegen? Ich brauche sie gar nicht zu nennen. Sie sind uns alle gegenwärtig. Ein großer Pessimismus ist den Hoffnungen und den Erwartungen gewichen, die Menschen immer wieder ausgegeben haben und die sie sozusagen verinnerlichen und an denen sich geradezu festhalten wollen. Und dann merkt man immer wieder, doch wieder nichts. Auch wieder nichts. Ich denke nur an das, was die meisten von uns ja miterlebt haben in den 90er Jahren, als diese Weltblöcke jetzt aufgelöst worden sind, der Ostblock, der Westen, als diese, ja, man mit einem Mal merkte, das gibt es, diese Konfrontation gibt es nicht mehr. Und was ist seitdem passiert? Eine Katastrophe nach der anderen gekommen. Und man fragt sich irgendwie, denkt man immer so, was ist eigentlich los mit den Amerikanern, mit den Polen, mit den Ungarn, mit den ganzen Islamisten, egal wo man hinkommt. Und Peter Schulatour hat gesagt, die Welt ist aus den Fugen. So etwa müssen wir uns das vorstellen. Es ist gut, wenn wir das ein kleines bisschen mit im Hintergrund behalten, wenn wir diese Dinge bedenken, die heute hierzu Bedenken sind. Es ist allerdings auch gut, wenn wir darauf achten, dass hier nicht irgendein Weltverbesserer redet, sondern dass hier Gott selbst redet. Zum ersten Mal in der Offenbarung, dieses Schlussbuch, dieses letzte Kapitel, das einzige prophetische Buch im Neuen Testament, zum ersten Mal redet Gott selbst. Vorher waren es immer Engel oder Gestalten, die da gesprochen haben. Aber jetzt hörte ich eine Stimme vom Thron. Eine Stimme, die Stimme Gottes. Gott selbst redet zu dem Seher. Und was Johannes jetzt hört, kommt von allerhöchster Stelle. Und da hört Johannes den gewaltigen Satz, der hier in unserem Bibeltext so in der Mitte drin steht. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Das ist ein gewaltiger Satz. Ein Satz, genauso wie er am Anfang der Bibel steht, wo uns berichtet wird, wenn man die ersten Zeilen aufschlägt, 1. Buch Mose, Kapitel 1, da war ein großes, im Hebräischen heißt es ein Tohu Wabohu. Kennt jemand diesen Ausdruck? Meine Mutter, die hat den immer benutzt. Ja, wenn sie in unser Jungszimmer kam. Wir waren ja drei Brüder und wenn wir spielten, dann sah das Kinderzimmer halt immer so aus, wie es eben aussieht, wenn drei Jungs da spielen und sich manchmal auch kloppen und sowas, was da so alles so passiert. Und dann kam meine Mutter rein und sagte, wie sieht denn das hier aus? Das ist ja das reinste Tohuwabohu. Also das heißt absolutes Chaos. Sie sah da nicht durch. Wir wussten immer gar nicht, was sie eigentlich damit hat, weil wir haben alles gefunden. Aber für sie war es ein Tohuwabohu. Und das steht am Anfang der Bibel, ein Chaos. Und dann passiert es, dass da ein Wort steht, und Gott sprach, oder es geschieht. Und dann wird aus diesem Tohuwabohu etwas Großartiges, etwas, was man sich kaum vorstellen kann, was wir aber heute noch ein Stückchen weit von unserer Welt sehen, nämlich es entsteht eine Welt Gottes, die er dort macht, die durch sein Wort geschaffen wird. Da spricht Gott und es geschieht. Gottes Wort ist ein gewaltiges, schaffendes Wort. Und so wie mit der Schöpfung etwas Gewaltiges geschehen ist, so wird auch etwas ganz Neues geschehen hier am Ende der Zeit. Johannes sieht etwas, was wir noch nicht sehen können. Ja, was wir uns wohl auch gar nicht vorstellen können, weil es ist etwas Neues. Dass wir uns das mal so ein bisschen klar machen. Wir können uns ja immer nur das vorstellen, was schon da ist. Es gibt zwar so Ideen, die man hat, was man aus dem, was schon da ist, noch machen könnte, dann passiert auch etwas Neues. Aber immer aus dem, was schon da ist. Aber Gott macht etwas völlig Neues aus dem Nichts heraus. Das passiert da. Dass wir uns das klar machen, die neue Welt Gottes ist nicht einfach nur ein bisschen Verbesserung dieser alten. Also das Gleiche nochmal, nur eben neu. Ja, das ist ja bei Männern so, wenn die einkaufen gehen. Ja, so hab ich auch am allerliebsten mit meiner Frau, wenn ich irgendwo hingehe, gehe ich meistens hin und würde am liebsten den alten Schuh hinstellen auf den Tresen und sage, den nochmal. Ja, so. Aber natürlich ein bisschen neuer, der dürfte nicht mehr kaputt sein. So. Das wäre das doch. So stellen wir uns das ja manchmal vor mit dieser Welt. Die nochmal, aber eben ohne Fehler. Das ist aber völlig falsch, das ist ja nichts Neues, sondern das ist das Alte nochmal. Das meint Gott nicht. Und deshalb schreibt Johannes uns das hier, ich sehe etwas, was ihr noch nicht seht, aber ich möchte, dass ihr dieses versteht, dass ihr ein Bild davon bekommt. Und das schreibt er uns natürlich nun immer auf mit Bildern, die wir schon kennen, weil wir können es uns nicht etwas ganz Neues vorstellen. Das kann nur Gott. Und deshalb, so beginnt er, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sieht als erstes ganz neu aus, tatsächlich ganz neu aus. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ihr Lieben, keine Generation vor uns hat sich so das in so erschreckender Weise erfahren müssen, wie gefährdet unsere Erde ist. Vor uns haben die Menschen gedacht, die Welt ist ewig, die Erde ist ewig. Die Schöpfung lebt in einem kontinuierlichen Abwechseln von Tod und Leben, von Sommer und Winter, von Tag und Nacht, von Hitze und Kälte und so weiter. Heute sehen wir ganz deutlich, dass diese Welt der Vergänglichkeit unterliegt. Nichts bleibt so, wie es ist. Das wissen wir aus dem Makrokosmos, dass die Welt sich immer weiter ausdehnt, Physiker erzählen uns etwas, man kann sich das ja immer gar nicht vorstellen, wenn die da von irgendwelchen Größenordnungen reden, die man sich überhaupt gar nicht denken kann. Und da sehen wir im Mikrokosmos, dass da nichts so bleibt, wie es ist. Und wir merken mit einem Mal, es kann so sein, dass ein winzig kleiner Virus, weiß nicht, wie groß der wirklich ist, dieser Virus, dass der auftaucht und die ganze Welt verändert. Und nichts bleibt mehr so, wie es ist. Wir sehen das. Wir kriegen das mit. Diese Erde ist nicht ewig und nichts auf dieser Erde ist ewig. Nichts besteht für immer. Und ich habe es in der Schule noch gelernt, die Kommunisten haben uns das versucht beizubringen, Materie ist ewig. Irrtum. Wissen wir ganz genau, dass das auch nicht funktioniert, dass das auch nicht stimmt. Physiker sagen uns das. Viele ahnen es. So kann es nicht weitergehen. Aber wie soll es weitergehen? Die Bibel steht er sieht unsere Weltlage sehr realistisch. Schon im Bund, den Gott mit Noah schloss, sagt Gott, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist eine ganz klare Bedingung am Anfang, solange die Erde steht. Das heißt aber, irgendwann wird diese Erde nicht mehr sein. Steht ganz am Anfang, schon in den ersten Kapiteln der Bibel steht das drin. Da macht Gott einen Bund mit den Menschen und sagt, solange die Erde steht, soll das, was hier jetzt passiert ist mit der Sintflut, soll das nicht noch einmal kommen. Aber wenn das ist, dann passiert etwas völlig Neues. Wenn die Erde zu Ende ist, passiert etwas völlig Neues. Gott garantiert den Bestand dieser Ordnung, in der wir leben, solange die Erde steht. Also ganz klar, sie ist nicht ewig. Die Erde ist endlich. Allerdings heißt das auch, solange die Erde steht, haben wir Verantwortung für diese Welt. Haben wir eine Verantwortung für das, was uns anvertraut ist? Auch wenn wir wissen, dass wir mit unserer Macht, mit dem, was wir können, den Fortbestand der Erde nicht wirklich garantieren können. Dafür sorgt ein anderer. Da ist ja zugleich das drin, dass uns deutlich gesagt wird, hört doch endlich auf, euch zu übernehmen. Als wenn wir das alles machen müssten und als wenn wir den Fortbestand der Welt garantieren könnten. Wir können ein kleines Stückchen im Rahmen unserer Verantwortung dafür tun und das sollen wir tun und das müssen wir tun. Aber solange die Erde steht, so lange soll das passieren, dann ist unsere Verantwortung zu Ende. Das andere ist eben auch klar, das Ziel der Geschichte ist eben nicht die Katastrophe, sondern dann beginnt etwas ganz Neues. Ja, es kann sein, dass das durch eine riesige Katastrophe geht. Wir wissen das nicht ganz genau, wie das eigentlich ist, was da eigentlich passiert. Der Seher Johannes kann das auch nur mit einzelnen Bildern machen und die sind nicht unbedingt immer nur ganz schön. Aber das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ziel. Egal, an welche Katastrophen wir denken mögen. Sondern da kommt noch etwas, da passiert, kommt etwas Neues. Es ist also nicht diese alte Erde, die verbessert wird oder eine Neuauflage bekommt, sondern wirklich etwas ganz Neues. Wie die Neuschöpfung vor sich geht, würden wir ja gerne wissen. Ich glaube, jeder von uns würde das gerne so ein kleines bisschen, ja, wenigstens sich vorstellen können. Wissen wir nicht. Können wir uns auch nicht wirklich vorstellen, weil es noch nie passiert ist. Nur wer die neue Welt schaffen wird, das wissen wir, nämlich Gott selbst. Es ist nicht der Mensch. Wir sind es nicht. Mit einer neuen Schöpfung würden wir uns hoffnungslos übernehmen. Wir schaffen es nicht. Wie gesagt, viele haben es versucht, sind daran grandios gescheitert. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wenn Gott sagt alles, dann meint er alles. Und nicht nur ein bisschen. Und deshalb nun ein zweiter Gedanke, den Johannes sagt, ein zweites Mal, ich sehe was, was du nicht siehst und das sieht traumhaft aus, so möchte ich es nennen. Nachdem wir auf die alte Schöpfung geschaut haben und die neue Schöpfung, die daraus kommt, sehen wir etwas, was unser Leben bestimmt, auch unser Miteinander bestimmt, nämlich die neue Gemeinde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das Bild des neuen Jerusalem war schon immer in der Christenheit das Bild für die Gemeinde. Jerusalem, das ist ja klar, ist eine alte Stadt, die dort in Palästina ist, heute wieder eine wunderbare Stadt, Tausende fahren dorthin. Aber das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich eine neue Gemeinde, eine Gemeinschaft, die entsteht und die Bibel nennt das dann das neue Jerusalem. Hier nun ist das neue Jerusalem etwas, was vom Himmel herabkommt. Also auch nicht einfach nur, ich nehme mal alle, die hier sich in Elbingerode zusammen versammelt haben, immer schön zum Gottesdienst gegangen sind und die bilden dann die neue Gemeinde und dann würden wir so Sorgen haben und sagen, will ich mit dem eigentlich oder mit der eigentlich? Brauchen wir keine Angst zu haben. Es ist eine neue Gemeinde. Es ist ein neues Zusammensein, was dort ist. Und wir brauchen keine Sorge haben von denen, die mit dabei sind, denn es wird einfach etwas ganz Neues sein. Ein, ein ganz anderes Miteinander. Ein ausschließlich von Gott her geschaffen, deswegen vom Himmel herkommend. Auch wieder nur so ein Bild. Gottes Werk. Sehen wir uns die Gemeinde auf dieser Welt an, dann könnten wir verzagen. Wie oft kommen wir einfach nicht miteinander klar? Und vielleicht kriegen wir es ja noch hin, dass wir hier in diesem Saal alle ganz friedlich sind, aber dann gibt es bestimmt irgendwo eine Gemeinde, die uns ganz und gar nicht gefällt, bei der irgendetwas anders ist, was wir vielleicht nicht so kennen und was wir nicht für richtig halten. Und schon da wäre es zu Ende. Manche suchen ja so die perfekte Gemeinde und suchen ein Leben lang und ziehen von einem zum anderen und merken, es gibt sie nicht, diese perfekte Gemeinde. Jedenfalls nicht hier. Wie viel Streit gibt es in den Gemeinden? Wie viel Rechthaberei? Wie viel Unzulänglichkeiten? Wenn Menschen oder auch wenn wir auf die Gemeinde, auf die Kirche sehen, dann könnten wir überhaupt keine Sehnsucht haben nach einer Ewigkeit. Dann würden wir uns fragen, warum bin ich eigentlich zum Glauben gekommen? Warum soll ich mich dazu halten? Weil da ist so viel Unzulänglichkeit. Ja, vielleicht denkt man am Anfang, ach, ist doch ganz schön in der Gemeinde, die sitzen alle ganz brav, hören einem Einzelnen zu. Wo gibt's das noch in unserer Welt, dass da Leute so 20 Minuten oder 25 Minuten einem Einzelnen zuhören und der kann sagen, was er will und die sind alle irgendwie zufrieden. Ist doch heile Welt, fühlt man sich wohl. Aber wenn man ein bisschen länger dabei ist, merkt man auch nicht das Richtige. Nein, das wäre wirklich zum Verzagen, wenn es nicht diese lebendige Hoffnung auf eine erneuerte Gemeinde gäbe. Da geht es weiter. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Da können wir uns ja nicht wirklich richtig was vorstellen, was das eigentlich ist. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Also aus diesem Vers kommt manchmal so das Wort, das man so meint, obwohl man so einen schönen Saal hat. Ich fühle mich wohl in dieser Hütte. Ja, also ist ja sehr prächtig, diese Hütte. Also man muss da nicht an ganz ärmliche Dinge denken. Man kann da sich auch durchaus den Kölner Dom vorstellen. Aber im Blick auf die Zukunft, was Gott mit uns macht, ist ja alles nur Hütten. Ja, aber das ist egal. Was da so äußerlich vielleicht da ist, spielt das überhaupt gar keine Rolle. Johannes denkt an die Geschichte, als er mit Jesus auf dem Berg war. Mit Petrus, mit Andreas und Jesus. Und dann wird Jesus vor ihren Augen verklärt. Und Petrus merkt mit einem Mal, sagt er, das ist ja wunderbar. Dann kommt da auch noch Elia und Mose dazu und dann sagt Petrus ganz ad hoc, sagt er, oh, hier würden wir gerne bleiben, lasst uns Hütten bauen. Ja? Das ist so eine Sehnsucht, hier wollen wir bleiben, hier wollen wir eine Hütte bauen, hier wollen wir wohnen, das wär's doch richtig. Und dann heißt es am Schluss, als diese Geschichte zu Ende geht, dann sagt Petrus das und dann ist mit einmal diese ganze Verklärung passé und dann heißt es, und sie sahen niemand als Jesus allein. Und das ist etwas, wo man sich überlegt und sagt, was ist dann eigentlich? Wir werden in dieser neuen Welt, in dieser neuen Gemeinde mit Jesus Gemeinschaft haben. Noch ganz anders, als das hier überhaupt möglich ist, wo wir davon überzeugt sind, dass Jesus da ist, dass er hört, was wir reden, dass er uns beschenkt, auch durch seine Gegenwart. Aber dann wird es sein, dass wir ihn sehen. Mit ihm Gemeinschaft haben werden. Und nicht nur das, nicht nur Gemeinschaft mit Jesus, sondern hier heißt es sogar, die Gemeinschaft der Menschen mit Gott wird hier möglich sein. Und auch da denken wir zurück an die erste Schöpfung, ganz am Anfang, in den ersten beiden Mose-Kapiteln. Ja, da war es tatsächlich, das war das Paradies, dass die Menschen Gemeinschaft mit Gott hatten. Das war das Paradies. Da müssen wir uns verabschieden von solchen Gedanken wie Schlaraffenland und so weiter, wo die gebratenen Tauben einen in den Mund fliegen oder so. Nein, es ist tatsächlich eine perfekte Gemeinschaft mit Gott. Und die wird zerstört dadurch, dass die Menschen meinen, ach, wir können doch mal uns noch ein bisschen anders umschauen. Wir können doch noch ein bisschen mehr werden, als wir eigentlich waren. Und dann kommt es zu dieser Hybris und dann kommt es zu dieser Versuchung durch die Schlange und dann kommt es zu diesem Sündenfall und diese Gemeinschaft mit Gott ist zerstört. Und in uns drin ist in jedem von uns, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es wahrnehmen oder nicht, eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Wir alle wünschen es uns, dass wir doch ein Stückchen von dem zurückbekommen, von der heilen Welt, dass in meinem Leben alles in Ordnung ist. Von der Sehnsucht. Und wir merken und wir wissen das aus dem, was wir auch drüben in der Klinik immer wieder so sagen. Hier sind ja einige, die viel mehr Ahnung haben davon als ich, aber da steckt ja etwas von Sucht drin. Wenn dieses nicht erfüllt wird, wenn diese Sehnsucht nicht erfüllt wird, dann will ich es haben und dann versuche ich es mit allen Mitteln und dann wird daraus nicht selten eine Sucht. Und das ist jetzt ganz egal, ob es stoffgebundene Süchte sind oder ob es irgendwelche Spielsucht ist oder Pornografie oder was auch immer es ist, wonach wir sozusagen die Sehnsucht haben, womit wir uns unsere Welt schön machen wollen. Nein, diese Gemeinde, das dort steht, ist eine heile Welt, wo es Gemeinschaft gibt mit Gott und mit Jesus. Eine neue Welt, wo diese Gemeinschaft wieder möglich ist. Ich will bei euch wohnen. Ihr dürft Gemeinschaft haben mit Gott. Und liebe Leute, das ist dann tatsächlich eine heile Welt. Nur Bilder, die wir da irgendwo haben können. Aber ein drittes, was Johannes noch sagt, und er sieht dieses dritte, und das ist das letzte, was er sieht, das sieht wunderbar aus. Das sieht wunderbar aus. Die Geschichte der Menschheit ist gekennzeichnet durch Blut und Tränen, durch Tod und Leid, durch Klage und Geschrei. Das Böse triumphiert in unserer Welt. Aber auch hier gibt uns unser Bibeltext Hoffnung. Es begegnet uns hier die Liebe des Vaters, der seinem Kind die Tränen abwischt und ihm die Geborgenheit schenkt und sagt, mein Kind, du, ich bin doch da. Wisst ihr das noch so, wie das so war? Papa ist da, alles gut. Alles gut. Wir haben ja mehrere Kinder und haben das mehrfach dann so erlebt, dass die Kinder dann so nachts einen Albtraum hatten. Und dann hörte man schon, ja, aus dem Nachbarzimmer das Schreien. Und dann hörte man die kleinen Tappelschritte über den Flur kommen. Und dann kamen sie schluchzend an, runter unter die Decke, rin ins Bett bei Mama und bei Papa. Und dann ist alles gut. Ich bin doch da. Alles ist gut. Wunderbar, wenn das tatsächlich so ist. Nein, in dieser Welt, die bestimmt ist von Leid und von Geschrei und von Tränen, schenkt Gott Geborgenheit. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Ende, das Erste ist vergangen. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist es. Das ist diese neue Welt. Ich will abwischen alle Tränen. Und eine solche Veranstaltung, wie wir sie hier haben, wo wir eine Liste von, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht genau mitgezählt, Schwester Kerstin weiß es, 37 oder wie viele Leute waren es, die wir gehört haben, die im letzten Jahr gestorben sind, wird nicht mehr stattfinden. Braucht es nicht mehr. Siehe, ich mache alles neu. Keine Tränen, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen. Das ist wirklich ein neues Sein in Gottes neuer Welt. Unsere Tränen, unser Leid, unsere Trauer sind Gott so wichtig, dass er selbst sie abwischen wird. Dass sie nicht mehr da sein werden. Er selbst will sich darum kümmern, dass sie nicht mehr da sind. Was für eine Perspektive. Das ist die Liebe des Vaters. Und diese Liebe will uns erreichen und trösten und aufrichten und stärken, gerade auch dann, wenn wir heute auf die Friedhöfe gehen oder manche von uns auf den Friedhof gehen. Gerade dann, wenn wir im Blick auf die Perspektive nicht genau wissen, was jetzt kommt, wenn am Mittwoch die Bundesregierung mit den Landesregierungen wieder zusammensitzen per Video und wieder irgendwas ausdenken und wir nicht genau wissen, was dann alles noch kommen wird. Das ist nicht das Letzte. Das ist nicht unsere Perspektive, die wir haben, sondern wir gehen auf etwas Neues zu. Das Alte ist vergangen, so wie dieses Kirchenjahr heute zu Ende geht und nächste Woche ein neues Kirchenjahr beginnt. Aber dann nochmal ganz anders, nämlich ganz neu. Völlig neu, siehe, ich mache alles neu. Søren Kierkegaard, ein, ich glaube, dänischer Theologe, der freute sich auf diese neue Welt Gottes und ließ auf seinen Grabstein schreiben, noch eine kleine Zeit, dann ist gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann kann ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Ich weiß nicht, wie du dir das so vorstellst, ob das gut ist, ob das so, ja, ob wir uns das vorstellen können. Aber denk daran, dann brauchen wir uns nicht mehr darüber zu unterhalten, über Autounfälle oder Krankheiten und Virus und sonst irgendwas, sondern dann haben wir ganz andere Themen, neue, weil es eine neue Welt ist. Und ich wünsche es uns, dass wir diese Gewissheit, diesen Ausblick mitnehmen in die nächste Woche. Gott schenke uns diese Zuversicht, diese Freude auf seine neue Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.